Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 22. Oktober 2013 zum Thema Nietzsche im Münzkabinett – Umwertungen der Schorsch-Partei. Gastgeberinnen sind Karin Harasser und Anne von der Heiden. Zu Gast ist Peter Beckste.
Einen schönen guten Abend. Ein bisschen üben, mit dem Mikrofon zu sprechen. Funktioniert das so? Hören Sie mich? Ja, wahrscheinlich auch ohne, aber es ist für die Aufnahme wichtig. Ja, herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie alle da sind. Ich werde eine ganz kurze Begrüßung sprechen und dann das Wort an Karin Harasser zur Begrüßung von unserem Gast Peter Beckste übergeben. Die Bereiche Kunst und Kulturwissenschaft der Kunstuniversität Linz möchten in diesem Wintersemester mit einer Veranstaltungsreihe in Form einer Ringvorlesung sich an Sie wenden, an die Öffentlichkeit und an die Öffentlichkeit der Kunstuniversität. Wir möchten Positionen, Themen und Fragestellungen vorstellen und diskutieren, die uns und unsere Relatives, unsere wissenschaftliche Community angehen und umtreiben. Doch vorerst möchte ich uns vorstellen, wer sind wir eigentlich? Wir, das sind sozusagen die Kunst- und Kulturwissenschaft der Kunstuniversität und wir zugleich sind zwei Neulinge an der Kunstuniversität Linz. Professor Dr. Karin Harasser, die seit April 2013 bei uns lehrt und forscht. Und ich, mein Name ist Anne von der Heiden und ich bin seit Oktober 2010 in der Kunsttheorie der Universität tätig. Wir haben der Reihe den Titel Relatives Kunst und Kulturwissenschaft gegeben, wie Sie gelesen haben in der Ankündigung. Und bekanntermaßen heißt Relatives relativ A, so viel wie bezüglich, aber auch einschlägig. Être relativ à quelqu'un bedeutet sich auf jemanden beziehen. Und das Pronomen relativ, das Relativpronomen, ist das bezügliche Fürwort. Das Wort also, welches im Relativsatz ein Substantiv des übergeordneten Satzes ersetzt. Damit ist das Relativpronomen ein Stellvertreter, der aber ohne den von ihm bezeichneten Referenten nicht existieren kann. Der, die Relative, ist im Englischen die oder der Verwandte. Eine verwickelte Sache auf jeden Fall. All diese Wortbedeutungen passen ausgezeichnet zu unserem Vorhaben. Wir wollen die Menschen sprechen lassen und mit ihnen in Dialog treten, auf die wir uns gerne beziehen, die als uns, für uns sozusagen Wahlverwandtschaften sind und als solche fungieren und uns in verschiedensten Weisen zu unseren Forschungs- und Lehrprojekten anregen, mit uns in Kooperation sowie auch in fröhlicher Opposition stehen. Wir möchten mit diesem Bezugs- und Vertretungstrick unseren kulturwissenschaftlichen Bereich mit seinen inhaltlichen Schwerpunkten zum Sprechen bringen und Ihnen allen vorstellen. Wir freuen uns vor allem über die Kooperation mit dem Kepler-Salon und die Zusammenarbeit mit dem neuen Leiter, Herrn Norbert Trawilker, der uns im Hinblick auf alle Vorbereitungen ganz hervorragend unterstützt hat. Hierfür ganz herzlichen Dank. Ist er da? Dann persönlich, sonst richten Sie es Ihnen gern aus. Wir sehen die Partnerschaft mit dem Kepler-Salon als eine große Chance im Hinblick auf den Aufbau eines interessierten Publikums für wissenschaftliche Diskurse im Kontext der Kunst und Kultur, die wir an der Kunstuniversität noch nicht so ganz besonders gut ausgebaut vorfinden. In dieser Hinsicht ist uns der Kepler-Salon ein Partner, von dem wir nur lernen und profitieren können. Herzlichen Dank allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für die gute Zusammenarbeit vorab. Zudem inhaltlich sehen wir die Veranstaltungsreihe als eine Form, die die Bezüglichkeiten von Kunst und Forschung, die uns umtreibt, von Ästhetik und Diskurs zu thematisieren und hervorzuheben. Da es unser Wunsch ist, die Veranstaltung in den kommenden Semestern weiterzuführen, laden wir Sie hiermit schon alle ein, Ohren und Augen offen zu halten und mit uns und den Relatives in Austausch zu treten. Im Internet, das noch ganz kurz, sind mir so einige Wahlverwandtschaftsclubs entgegengetreten, als ich so ein bisschen nach dem Thema recherchiert habe, nicht nur über Goethe, sondern es gibt tatsächlich eine ganze Menge Vereine, die sich Wahlverwandtschaftsclubs nennen, von denen ich bisher noch nichts wusste. Nicht nur ein Gartenverein in Weimar nennt sich so, sondern zum Beispiel ein Verein, der folgendermaßen wirbt. Zitat, mehr Gemeinschaft, mehr Lebensfreude, das sind unsere Ziele. Lernen Sie hier Ihre Wahlverwandtschaften kennen, treffen Sie neue Menschen mit spannenden Geschichten und geben Sie eigene Erfahrungen weiter. Erleben Sie Nähe und Geborgenheit außerhalb der leiblichen Familie. suchen Sie sich Ihre Familie aus. Mitmachen ist ganz einfach. Registrieren Sie sich und suchen Sie Ihre neuen Wahlverwandtschaften. Da hinten liegt das Buch, ja, wo man sich eintragen kann, um die Informationen zu bekommen. Es gibt keine Verbindlichkeiten Ihrerseits. Sie müssen auch nicht Mitglied werden. Sie können es aber. Viele schöne Begegnungen wünscht Ihr Wahlverwandtschaften e.V.-Team. In diesem Sinne werden Sie Mitglied im Club sozusagen der Kunst- und Kulturwissenschaftlichen Relatives und kommen Sie einfach zu allen weiteren Veranstaltungen. Wir würden uns sehr darüber freuen. Herzlichen Dank.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Peter Beckster hat mir zugeflüstert, die Wahlverwandtschaften von Goethe sind eine Tragödie. Also, mal sehen.
Das wird ganz katastrophal.
Das Ende ist eigentlich schwierig. Egal, wir versuchen es. Ganz egal, wir freuen uns wirklich sehr, dass Peter Beckster den Reigen beginnt mit den Relatives. Wir drei haben uns höchstwahrscheinlich in Köln kennengelernt und gleichzeitig auch nicht. Denn Anne von der Heiden und ich haben ungefähr eine Woche dort überkreuzend zugebracht und höchstwahrscheinlich sind wir uns da zu dritt nie begegnet in dieser einen Woche.
Nee, stimmt, ja.
Aber die Kunsthochschule für Medien in Köln ist auf jeden Fall der Ort, an der uns drei auf irgendeine Art und Weise verbindet. Peter Beckster ist dort Professor für Ästhetik und wird auch aus seinem Fachgebiet heute uns was vortragen. Studiert hat er allerdings Literaturwissenschaft mit Religionswissenschaft im Nebenfach, steht in deinem CV drinnen. Und ja, ich erwähne das heute so deutlich, weil ich es gestern kaum glauben konnte.
Ja, bei Klaus Heinrich.
Genau. Also Religionswissenschaft ist für das Thema, um das es heute geht, nämlich um Münzkunde und Ökonomie, sehr, sehr wichtig, man soll es nicht glauben. Und wir werden darüber noch einiges hören heute, denke ich mal. Und die Promotion war dann eben in Kunstwissenschaft. Was auch ganz interessant und wichtig ist für unsere Arbeitszusammenhänge, ist, dass Peter Beckster auch als Kurator gearbeitet hat, zum Beispiel für diese legendäre Berliner Millenniumsausstellung Sieben Hügel. Also auch jemand, der in der Praxis im Zusammenfügen von Bildern und Diskursen einiges an Erfahrung hat. Was ich an seiner Arbeit besonders schätze, ist, dass er immer wieder das hinkriegt, aus ganz kleinen, feinen Beobachtungen, auch aus Randständigkeiten, seine Argumente und Theorien zu bauen. Und auch heute ist das so ein bisschen der Fall, mit wenn er Georges Bataille, den berühmten surrealistischen Autor und Theoretiker von einem Seitenstrang her beleuchtet, nämlich von der Tatsache her, dass Georges Bataille einfach Numismatiker war, also er war Münzkundler. Und wie das Ganze zum Surrealismus oder dann zu dieser seltsamen Ökonomietheorie von Bataille führt, das werden wir sehen, wenn da denn irgendein Weg hinführt. Ich habe in Köln auch das Vergnügen gehabt, mit ihm mal zu unterrichten, und zwar ein Seminar zum Tierbedarf in den Künsten und Kulturwissenschaften. Und ich darf vielleicht auch verraten, dass er sich besonders für Kühe interessiert, aber Einhörner, Kraken und malende Affen kennt er sich auch aus, wenn es da irgendwelche Nachfragen gibt zu diesen Themen. Eins der wiederkehrenden Themen, die ihn immer wieder beschäftigen, ist das Sehen und die Blindheit, beziehungsweise könnte man auch Sehen sagen, es sucht immer wieder nach der Blindheit im Sehen. Und in dem Zusammenhang kommt auch bald ein Buch von ihm, ein neues, und zwar heißt das Wo immer vom Sehen die Rede ist, Klammer auf, da ist ein Blinder nicht fern, und es kommt Ende des Jahres. Und ich vermute mal, dass es auch weiterhin um den blinden Fleck geht.
Das ist der Abschluss.
Das ist der Abschluss. Ja. Zum letzten Mal.
Geht nicht mehr weiter.
Genau. Und dann vielleicht noch eine Publikation, in der wir sozusagen zusammengekommen sind. Das betrifft ein Buch, das demnächst rauskommt, zur Synthesis, zur Konjunktur eines philosophischen Begriffs in Wissenschaft und Technik. Da durfte ich auch einen Beitrag schreiben. Das ist also ein weiteres Arbeitsgebiet. Technische Bilder, Bilder der Technik, wissenschaftliche Bilder. Das wird heute vielleicht nicht so eine ganz große Rolle spielen, aber wissenschaftliche Bilder sind das eigentlich auch, wenn es um Münzen geht.
Absolut,
oder?
Ja.
Ja. Also jetzt bleibt mir eigentlich nur noch über Ihnen ganz viel Vergnügen zu wünschen. Ich bin in einer privilegierten Situation. Ich konnte gestern schon so einen kleinen Vorgeschmack auf das kriegen, was Sie heute erwartet. Wir waren gestern gemeinsam im Volkskundemuseum in Wien bei einer seriösen Seance zugange. Und ich habe da schon sehr viel über Münzen gelernt. Unter anderem habe ich aber auch gelernt, dass Münzen mit Ökonomie und mit Wirtschaft überhaupt nichts zu tun haben. Also dass die Ökonomie mit Münzen eigentlich nichts anfangen kann. Das ist irgendwie so ein Überschuss, ein Überbleibsel, dass man eigentlich immer versucht, funktional zu denken und dass sogenannte viel zu hohe Transaktionskosten produziert. Also Münzen sind extrem teuer herzustellen und zu zirkulieren und deswegen für die Ökonomie eigentlich unbrauchbar. Dafür sind sie aber umso brauchbarer als Quellen für die Kunstgeschichte. Mhm. Und damit übergebe ich gern an dich. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen.
Ja.
Ach ja, und falls Sie sich gefragt haben, es gibt nach der Veranstaltung die Möglichkeit, Fragen zu stellen und es gibt auch ein bisschen Wein und Oliven danach.
Also ganz herzlichen Dank meinerseits für die Einladung. Das ist für mich echt was Besonderes, so im Kepler-Haus zu sprechen. Also ich habe mich viel interessiert auch so für optische Geräte und dann kommt der Kepler natürlich auch vor, spielt eine große Rolle, so das Teleskop und seine Dioptrik, die er geschrieben hat. Und tatsächlich war es so, dass ich gesessen habe in Köln am Schreibtisch und lese in der Dioptrik vom Kepler und da kommt die E-Mail rein, ob ich im Kepler-Salon sprechen möchte. Und da war ich natürlich sehr begeistert, ne? Und es ist also eine besondere Freude, also jetzt hier heute an diesem Ort auch zu sein. Heute geht es nun allerdings nicht um Kepler und auch nicht so sehr um optische Geräte, aber um das, was man sieht und was man meint, darum geht es natürlich auch. Und ich habe die ganze Geschichte eingeteilt in vier Abschnitte. Die sich um Nietzsche im Münzkabinett und Umwertung des George-Partei also drehen. Also es gibt ein Vorspiel mit Falschmünzern. Dann gehen wir ins Kabinett des Médailles, das ist das Münzkabinett in Paris an der Bibliothèque Nationale. Und dann gibt es eine Umwertung, die der George-Partei vorgenommen hat. Und dann kommt noch eine Umwertung, die machen wir selber. Dann machen wir eine Umwertung am George-Partei. Zumindest möchte ich eine vorschlagen. Also beginnen wir mit dem Vorspiel. Mit den Falschmünzern. Das Werten und Bewerten, das Aufwerten und Abwerten, all diese Prozeduren führen ein seltsames Doppelleben. Es gibt sie nämlich zweimal. Einmal in der moralischen und gesellschaftlichen Sphäre und dann andererseits in der Sphäre des Geldes. Und diese Doppelung begleitet die Geschichte des Geldes seit der Antike und gibt ihr eine kulturwissenschaftliche Dimension, die im Begriff der Fälschung kulminiert. Wer Münzen fälscht, riskiert etwas. Noch im 19. Jahrhundert wurde man dafür mit dem Tode bestraft, konnte hingerichtet werden, wenn man Münzen fälschte. Das ruft ganz drastische Reaktionen hervor. Wer aber Fälschung beklagt, beansprucht Echtheit und provoziert also die Gegenfrage, was ist denn echt? Ist das Zirkulieren von Werten nicht vielleicht immer schon eine Verfälschung von Verhältnissen? Kurz, gibt es überhaupt etwas anderes als Falschmünzerei? Das ist die philosophische Frage nach der Falschmünzerei. Die wurde in der Antike durch Diogenes von Sinope gestellt und in jüngerer Zeit durch Friedrich Nietzsche. Diogenes von Sinope lebte 404 bis 323 vor Christus und die Bruchstücke seiner Vita kennt man aus einer späteren Zusammenstellung. 300 nach Christus hat der Philologe Diogenes Laertius die bekannten Anekdoten zusammengestellt. Und daher kennt man all diese Geschichten, dass er in einem Fass gelebt hätte, dass er zu Alexander dem Großen sagt, also geh mir aus der Sonne. Und dass er am hellen Tag mit einer Laterne über den Markt geht und sagt, ich suche einen Menschen. All diese Anekdotik steht dann bei Diogenes Laertius 700 Jahre nach dem Leben des Diogenes von Sinope aufgeschrieben. Den Eingang zu all diesen Anekdoten aber macht eine Münzgeschichte. Man liest also gleich eingangs dieser Vita, schon der Vater sei ein Falschmünzer gewesen. Andere nennen den Sohn, nämlich unseren Philosophen, einen solchen. Und er selbst sagt auch von sich in einem seiner Texte, er habe die Münze verfälscht. Ferner wird berichtet, dass er nach Delphi zum Tempel des Apoll gegangen ist, um zu fragen, ob es erlaubt sei, die Ordnung zu verändern. Das ist eine doppelbödige Frage im Griechischen, denn sie ermöglicht ein Wortspiel. Von der staatlichen Ordnung, politikon nomisma, auf die Münze, numisma. Eine ganz kleine Verschiebung nur, aber folgenreich. Ich zitiere jetzt aus der Vita. Als der Gott es erlaubte, nämlich eine Änderung der staatlichen Ordnung, Politikon Nomisma, nicht aber der Münze, Numisma, da fasste er es anders auf, fälschte die Münze, ward gefasst und musste die einige vermelden in die Verbannung gehen. Zitat Ende. Das Orakel ist zu aller Zeit auf Missverständnisse angelegt gewesen. Die gingen zumeist aber zu Lasten des Fragenden. Hier aber dreht Diogenes den Spieß um und lässt die Auskunft in eine Verschiebung von der Ordnung auf die Münze schiften, was jedoch sehr wohl als Angriff auf die Ordnung verstanden wurde. Da haben wir die Urszene einer philosophischen Umwertung. Und zwar anhand von Münzen. Sie finden ihr Pendant im finalen Wunsch des Kynikers, verkehrt herum begraben zu werden. Ich zitiere nochmal. Als Xeniades ihn fragte, wie er ihn begraben sollte, da sagte er, auf dem Gesicht liegend. Auf die Frage aber nach dem Grunde sagte er, weil in kurzer Zeit das Unterste zu Oberst gekehrt werden wird. Zitat Ende. Selbst dem eigenen Leichnam sollte noch eine Figur der Verkehrung eingeschrieben werden, deren Pointe aber lautet, nach einer kommenden allgemeinen Umwälzung wird sich das Verkehrte als das Richtige erweisen. Wer sich nach jetzigen Maßstäben verkehrt herumlegt, der liegt dann richtig. Und wer sich nach jetzigen Maßstäben richtig legt, der liegt dann verkehrt. Diese Denkfigur einer Umkehrung der Umkehrung hat der Berliner Religionswissenschaftler Klaus Heinrich auf die oben zitierte Münzanekdote angewandt. Ich zitiere Klaus Heinrich, die Münze umprägen, das heißt in den Augen der einen die Münze verfälschen und in den Augen der anderen die gültige für falsch erklären. Und das ist die philosophische Dimension. Der Fälscher stellt einer falschen Welt etwas entgegen, woran sich die Falschheit des Bestehenden erweisen soll. Das ist die Pointe der philosophischen Falschmünzerei. Man wird dieser Denkfigur später bei einem der größten Verehrer des Diogenes von Sinope wieder begegnen, nämlich bei Friedrich Nietzsche. Dieser hat das Wort von der Umwertung aufgegriffen, indem er eine Umwertung aller Werte propagierte. Dabei hat er das Wort von der Falschmünzerei konsequent zur Beschreibung der bestehenden Ordnung benutzt. So schreibt er in einem Brief an Strindberg vom 6.12.1888, Zitat, ich behandle die deutschen Philosophen allesamt als unbewusste Falschmünzer. Also die bestehende Ordnung, das ist die Falschmünzerei. Unbewusste Falschmünzer wissen nicht einmal, dass sie falschmünzen. Demgegenüber verweisen die bewussten Falschmünzer auf eben diesen Zustand. Und damit soll das Vorspiel meines Vortrags enden und ich gehe nun zum Hauptteil über. Dort wird es wiederum um Münzen, Umwertungen und Falschmünzereien gehen. Das Spiel geht weiter. Von Diogenes über Nietzsche führt der Weg in das Münzkabinett der Bibliothèque Nationale in Paris, wo in den 20er Jahren ein surrealistischer Hilfswissenschaftler namens Georges Bataille arbeitete. Damit komme ich zum zweiten Abschnitt im Kabinett de Médaille. Georges Bataille als Hilfswissenschaftler anzusprechen, ist ebenso korrekt wie ungewohnt. Kennt man ihn doch eher als Theoretiker des Exzesses, der sexuellen Blumen, des Bösen und so weiter. Zu den Hilfswissenschaften aber zählt man üblicherweise Arbeitsbereiche, die reichlich anderen Zwecken dienen, nämlich der textkritischen Erschließung von Quellen. Also die Schriftkunde, Paläographie, die Siegelkunde, die Sphragistik, die Handschriftenkunde, Kodikologie, die Inschriftenkunde, Epigraphik, ferner auch die Münzkunde, die Numismatik. All diese Bereiche sind hochspezialisiert, sie können für die Erschließung historischer Quellen von großer Bedeutung sein und wurden zu eben diesem Zweck im 17. Jahrhundert begründet. In Frankreich trägt die wichtigste Ausbildungsstätte für diese Dinge den Namen École Nationale des Chartes. Aus den Reihen dieser Elitehochschule gehen die sogenannten Chartisten hervor, aus denen sich üblicherweise das Personal der Bibliothèque Nationale rekrutiert. Die haben alle dort studiert. Und dort hat auch Georges Bataille studiert, ab 1917. Dort erhielt er eine Ausbildung in all diesen schönen Wissenschaften, die ich eben genannt hatte, darunter auch in der Numismatik, in der Münzkunde. Dabei gewann er auch Freundschaften zu bedeutenden Münzkundlern, etwa zu Jean Babylon, dem Sohn vom Direktor des Münzkabinetts, dem Kabinett de Médaille, in dem Bataille später arbeiten sollte. Babylon fungierte später auch als Herausgeber einer numismatischen Zeitschrift. Da zeige ich Ihnen hier mal das Cover gerade. Die Zeitschrift hieß Arethus, dazu sage ich später noch was. Und dort hat Bataille frühe numismatische Texte veröffentlicht. Der Ausdruck Hilfswissenschaften und Münzkunde, das klingt in der Tat recht zervil und will zunächst mal nicht recht auf Bataille passen, so will es scheinen. Denn seine sonstigen Texte, die vor allen Dingen auch in den deutschen Übersetzungen vorliegen, die numismatischen liegen gar nicht vor, das ist skandalös genug. Aber diejenigen, die man auch in deutscher Übersetzung hat, die bewegen sich eher auf dem Terrain, was die schwarze Romantik vorbereitet hatte, das Düstere, das Schreckliche, das Wahnhafte, der Exzess, die sexuelle Obsession mit Orgien auf Hochaltären und so weiter. Sehr viel katholischer Einschlag bei diesen Orgien immer. In eben diesem Sinne des ständigen Obsessiven hat Michel Foucault das Werk Batailles in einem, wie ich sage, leider kanonisch gewordenen Aufsatz beschrieben. Er sprach vom Begriff der Übertretung und entwarf den größeren diskursiven Zusammenhang von Sexualität und Sprache. Foucault hat damit zweifellos eine enorm erfolgreiche Lektüreweise vorgeschlagen. Das Thema Sex und Sprache ist dankbar aufgenommen worden und hat die Rezeption Batailles in hohem Maße bestimmt. Der Münchner Verlag Matthes und Seitz lebt seit Jahrzehnten davon. Die folgenden Überlegungen werden sich allerdings dieser Lektüreweise nicht anschließen. Vielmehr zielen sie darauf, das Wort Übertretung aus seiner obsolet gewordenen Verquickung mit vermeintlich ständigen Tabubrüchen zu lösen. Irgendwie ist das Thema durch, habe ich den Eindruck. Um es in andere Kontexte einzusetzen. Eingangs wollen wir den Georges Bataille an einem seinen sehr spezifischen Ort aufsuchen, nämlich an seinem Arbeitsplatz im Münzkabinett. Und damit folgen wir einer gewissen kulturwissenschaftlichen Grundregel, Entstehungsvorgänge nicht ideengeschichtlich abzuleiten, sondern zu schauen, wo jemand wie gearbeitet hat. Also in die Praxis zu schauen. Bei dem hier gemeinten Ort geht es also um das Kabinett de Médaille in der Bibliothèque Nationale in Paris. Und die Ausgangsüberlegung ist ganz einfach. Sie fragt, was es bedeuten mag, dass Bataille im Jahre 1928 zwei Publikationen parallel herausbrachte. Erstens die anonym erschienene Histoire de l'œil, die zu seinem obszönen Werk gezählt wird. Zweitens parallel dazu einen großen Aufsatz zur Münzkunde, der in dem Fachblatt Arethus erschien. Noch im Jahr 1900. Die münzkundliche Zeitschrift wurde von Mitarbeitern des Kabinett de Médaille herausgegeben und Sie finden da auch den Namen Jean Babylon, den ich vorher schon nannte, mit dem hatte er zusammen studiert. Noch im Jahr 1930 wurde Batailles numismatischer Text, den er dort veröffentlicht hatte, als fachwissenschaftlicher Referenztext zitiert. Das war ernsthafte Numismatik. Der Name Jean Babylon steht also bei der münzwissenschaftlichen Zeitschrift im Herausgeberteam und bei der späteren Zeitschrift Document, die dann Bataille einige Jahre später machte und so das Refugium der Surrealisten war, der Surrealisten, die bei Breton rausgeflogen waren, die kamen dann hierher. Hierher und einige Münzkundler machten auch noch mit, die im Kabinett de Médaille gearbeitet hatten, etwa Jean Babylon. Also einmal ist dieser Babylon Herausgeber und Bataille schreibt dort, dann etwa zwei Jahre später ist Bataille Herausgeber und der Babylon schreibt dort. Das ist doch eine ganz schöne Überkreuzung. Damit ist der Autor in einer Überkreuzung angesiedelt zwischen surrealistischen Kreisen, in denen er sich bewegte, und der Numismatik. Münzen und Surrealismus können ganz gut zusammenspielen, wie ich gleich mal voraussagen kann, sofern die Münzen, und das werden wir noch sehen, aus zeitlich-räumlich recht entfernten Bereichen kommen, um also einem quasi ethnografischen Objekt zu ähneln. Das ist der enorme Reiz daran. Damit ist das Münzkabinett als Referenzstelle markiert, deren Bedeutung nicht unterschätzt werden sollte und die man durchaus parallel betrachten kann zum ethnografischen Museum, dem Musée de l'Homme, wo die Surrealisten auch alle hinliefen. Im Unterschied zu Foucault betrachte ich daher nicht das Verhältnis von Sex und Sprache, sondern von Sexfantasie und Münzkunde. Mit dieser Verschiebung, so lautet meine These, wird eine Umwertung in der Rezeption der Schriften von Georges Bataille möglich. Man erwarte also keine weiteren Überlegungen zur Zirkulation des Begehrens oder ähnlicher Dinge, sondern im Gegenteil Überlegungen zu stillgestellten Zirkulationsmitteln. Das ist ja das erste Charakteristikum einer Münze im Münzkabinett, dass sie aus der früheren Zirkulation herausgenommen wurde und stillgestellt wurde. Das Département des Médailles befindet sich seit 1917 im ersten Stock des alten Gebäudes der legendären Bibliothèque Nationale Rue de Richelieu. Das ist dieses tolle Gebäude, wo man den großen Lesesaal hat mit den Säulen und der fan-vaulted ceiling, würde man auf Englisch sagen, diese wunderbaren palmartigen Säulen mit den langen Arbeitstischen, an denen auch ein Walter Benjamin saß und am Passagenwerk gearbeitet hat. Caillouave hat dort gearbeitet und nebenan ein Stockwerk höher an der Seite war dann das Münzkabinett, wo Bataille gearbeitet hat. Dort finden sich 800.000 Münzen und Medaillen, ferner ca. 42 nicht monetäre Dinge wie Elfenbeinschnitzereien, Kamelen, Vasen. Und bei einer solchen Größenordnung stößt man natürlich auf all die üblichen Probleme von Sammlungen, also das Anordnen, Klassifizieren, Einteilen, auch wie lagert man das. Das ist allerdings heute nicht mein Thema. Das Foto, das wir hier sehen, zeigt den Lesesaal der Numismatik. Oben sieht man auf der Galerie ein paar so numismatische Schränke, wo man flache Schubkästen herausziehen kann. Dann liegt da immer in einem Filz eingebettet, in ein Löchlein eingelegt, eine Münze drin. Und dann kann man die da betrachten. Hier war der Arbeitsplatz von Georges Bataille. Und dass die Atmosphäre eines Münzkabinetts auch noch ganz anders aussehen kann, nämlich preußischer, mag dieses Foto aus Berlin zeigen. Man sieht den Tresor des Münzkabinetts, der 1904 im Berliner Bode-Museum bestand. Man hat ihn 1990 wieder ziemlich genauso restauriert, das sieht da wieder so aus. Die Atmosphäre wirkt recht streng und wie hinter Gittern. In der Tat befindet man sich hier im Innern einer Sicherungsanlage, die weniger an ein Kabinett denken lässt als an Fort Knox. In eindrucksvoller Weise demonstriert das Foto ein Trennen und Verbinden von Räumen. Und das ist ein Duo, auf das ich noch ein paar Mal zurückkommen werde. Trennen und Verbinden. Hier ist es sehr drastisch verdeutlicht, dass eine Trennung vollzogen ist. Trennen und Verbinden sind grundlegende Operationen. Die Münze im Schrank des Kabinetts ist also getrennt von ihrer früheren Zirkulation und kann dabei auf mehrfache Weise bedeutsam werden. Sie hat als Bild- und Schriftträger gedient, ihre Prägung enthielt Figuren und Daten aus entlegenen Zeiten und Regionen, die dem modernen Betrachter sehr reizvoll sein konnten, wie die ethnografischen Objekte, etwa im Trocadero, wo man auch gern hinging. Dann hat die Beschäftigung mit Münzen den Autor Bataille von den sogenannten Hilfswissenschaften zur Religionswissenschaft gebracht, wie sie in Paris durch Marcel Mauss gelehrt wurde. Das ist von großer Bedeutung für sein Werk. Darüber hinaus zeigt sich an der Münze im Kabinett eben das schon genannte strukturelle Merkmal, sie wurde aus dem Verkehr gezogen. Darin gleicht sie nochmals dem ethnografischen Objekt, das aus seinem Kontext gerissen wurde. Die nur scheinbar simple Tatsache des aus dem Verkehr gezogen Seins hat einige Konsequenzen. Die Stillstellung auf der einen Ebene bedingt eine neue Zirkulation in einem anderen diskursiven Raum, in dem sich Wissenschaften wie Ethnographie und Numismatik dann entfalten können und wo sie andecken können an verschiedene andere Anschlussdiskurse. Wie geht das weiter, was man da macht? Also die Numismatik kann dann andocken an die Archäologie oder an die Geschichtsschreibung. Man hat dann Herrscherporträts und kann vielleicht auch Daten liefern, die man sonst nicht hat. Kann aber auch noch an andere Wissenschaften andocken. Jedenfalls ist erstmal zweierlei markiert. Erstens ein Problem des musealen Objektes überhaupt und zweitens, das ist jetzt wichtig, eine Dauerfantasie im Werk von Georges Bataille und zwar in allen seinen Schriften und gerade auch in den erotischen. Wie sich noch zeigen wird, geht es um eine Logik des Trennens und Verbindens. Die Publikationen von Bataille, die er zur Numismatik schrieb, haben sich leider keiner großen Beliebtheit erfreut. Ich halte das für einen Fehler und möchte demgegenüber zweierlei hervorheben. Erstens, eine Umwertung, die er selbst an Münzen vorgenommen hat, das wollen wir uns gleich anschauen. Und zweitens eine Umwertung seiner eigenen Schriften, die ich vorschlagen möchte. Und die Genitivkonstruktion im Untertitel meines Vortrags, Umwertungen des George Bataille, hat also sehr genau den Doppelsinn, den im Deutschen ja jeder Genitiv haben kann. Doppelsinn von Genitivus Subjektivus und Objektivus. Wir wollen ihn im Münzkabinett erproben und damit kommen wir dann also zu dem Abschnitt Umwertungen 1. In einem Münzkabinett finden sich normalerweise nicht nur ehemalige Zahlungsmittel, sondern auch Medaillen, Siegel, Kämmen und Kamine. Im Hinblick auf das Material hat man geprägte Metalle und auch geschnittene Steine. All diese Gegenstände sind kleinformatig und kostbar. Sie werden in Vitrinen und Schränken aufbewahrt, auch in Tresoren und Hochsicherheitsanlagen. Dort lagern die Objekte, die einem vorgängigen Gebrauch enthoben sind. Was diese durchaus unterschiedlichen Objekte eines Münzkabinetts vereint, ist ihre Eigenschaft, aus Sicht der Kunstgeschichte zumindest und der Kulturwissenschaften auch, als Bildträger. Da sind sie sehr wichtig. Abi Warburg prägte hierfür den beziehungsreichen Ausdruck Bilderfahrzeug. Münzen transportieren geprägte Bilder und also ikonografische Vorlagen. In dieser Funktion haben sie stets eine wichtige Rolle für die Kunstgeschichtsschreibung gespielt und darum sind auch in der Bibliothek Warburg Münzen gesammelt worden und auch in dem großen Atlasprojekt, Memosine Atlas, den der Warburg an seinem Lebensende entwarf, kommen also diese Münzen vor. Warburg sprach in diesem Zusammenhang auch von Erbgutsverkehr. Erbgutsverkehr, ein etwas norddeutscher Bankiersausdruck vielleicht. Erbgutsverkehr, wie Warburg es nannte, hat auch den George Bataille bei seinem Grenzverkehr zwischen Büchern und Münzen interessiert. Es ist ja wichtig, dass die Numismatik in Paris an die Bibliothek angeschlossen war und nicht ans Kunstmuseum. Das macht einen Unterschied. Also in Paris zirkulierte das zwischen Büchern und Münzen. Nun kann man auf sehr verschiedene Weise erben. Man kann das Erbe annehmen und im Sinne der Verstorbenen weitermachen. Man kann es auch ablehnen, man kann es verschleudern. Man kann es gegen alle Intentionen des Erblassers benutzen. Anders gesagt, man kann eine Kontinuität oder einen Bruch betonen. Je nachdem. Und für geschichtliche Betrachtung ist damit etwas ganz Wichtiges berührt, meine ich. Wie man nämlich das Verhältnis von Bruch und Kontinuität verteilt, das entscheidet über die Strukturierung des Feldes und damit über die möglichen Anschlussnarrationen. Trennen und Verbinden sind eben ganz grundsätzliche Aktivitäten. Eine zweifelhafte Form des Erbens und der Kontinuität glaubte Bataille an der Übernahme griechischer Motive auf gallischen Münzen des 4. Jahrhunderts vor Christus zu bemerken, insbesondere bei der Darstellung von Pferden. Der Aufsatz, in dem er 1929 seine Überlegung zusammenfasste, trägt den Titel Le Cheval Académique und ging mit 8 Abbildungen von Münzen einher. Ich zeige Ihnen hier 3. Da sieht man linker Hand eine griechische Münze, dann kommt hinterher eine gallische und rechts eine noch, fast geneigt zu sagen, noch gallischere, weil das Pferd noch verfremdeter ist. Und genau darauf kommt es an, auf die allmähliche stufenweise Verfremdung des Pferdes. Es wird immer schlangenartiger. Sein Problem lässt sich in der Frage formulieren, also Batailles Problem, ob diese griechische Darstellungsweise auf gallischen Münzen in einer Kontinuität weitergeht oder aber einen Bruch erfährt. Wie kommt man in dieser Dreierreihe der Bilder von der ersten zur zweiten Abbildung? Geht das weiter oder ist dazwischen ein Einschnitt? Und je nachdem, wie man sich entscheidet, erzählt man eine andere Geschichte. Bei der Lektüre des Textes wird eines von Anfang an deutlich, Bataille hat Pferde nicht sehr geschätzt. Sie waren ihm allzu diszipliniert, sehr zivilisiert, allzu sehr einer Klassik verhaftet, die er akademisch nannte und der er 3 als explizit unklassisch bezeichnete Tiere entgegenstellte, die ihm viel lieber waren natürlich. Die Spinne, der Gorilla und das Nilpferd. Und die haben nun auch alle ihre mythologischen Kontexte, wie man gleich sagen kann. Die Spinne durchaus im griechischen Mythos, im Mythos von Arachne. Die Nilpferde waren im ägyptischen Götterfimmel vertreten als Attribute des Gottes Seth. Und Affen findet man in Heiligtümern indischer Prägung. Heilige Affen kann man dort bis heute antreffen. Und es wird ja also im Namen der Tiere so unter der Hand eine orientalische Mythologie gegen Griechenland aufgebracht. Darum das Nilpferd und der Affe. Die Darstellung von Pferden war im Münzkabinett griechisch konnotiert. Und Bataille hat nicht gezögert, die platonischen Ideenhimmel verdächtig nahe zu wähnen. Pferde sind so diszipliniert, die sind schon kurz vor dem Ideenhimmel. Das ist ganz schlecht. Und unter dieser Perspektive hat er dann also die Bildwanderung von griechischen Münzen auf die gallischen Nachprägungen untersucht. Tatsächlich sehen die Pferde auf den gallischen Münzen anders aus. Und Bataille glaubte eine schroffe Umwertung zu bemerken. Er setzt eine Zäsur, wo andere eine Kontinuität gesetzt hatten. Und dazu hat er einen Gegensatz postuliert, den man aus der Kunstgeschichte der Zeit zu kennen meint, nämlich Klassik gegen Barock. Und jetzt habe ich hier das einzige Zitat auf einer Schrifttafel mal, weil das wirklich so zentral ist. Ich übersetze es Ihnen aber. Also, dass der Ainsi le style académique, der akademische Stil also, wird gegenübergesetzt einem anderen Stil, ce qui est baroque, dément et barbare. Barock, dément, barbarisch. Das ist das Gegenteil von akademisch und klassisch. Und diese beiden Kategorien werden wie Grundkategorien sozusagen der Geschichtsschreibung und der Kunstgeschichte, aber auch der Zivilisationsgeschichte aufgefasst. Und dann führt er das noch weiter und sagt, also diese Gallier, die sind also barock, dement und barbar. Und im Unterschied zu den griechischen Kolonialherren, die damals Kolonien betrieben an der Mittelmeerküste. Und dann bringt er den Brückenschlag zum ethnografischen Objekt in dem zweiten Satz hier. Entièrement à la conquête, also vor der Besetzung durch die Griechen, hat die gallische Zivilisation eine Vergleichbarkeit gehabt mit den Völkern, die heute in Zentralafrika leben. Und repräsentieren auf diese Weise aus sozialem Gesichtspunkt eine Antithese zur klassischen Zivilisation. Also, um geschützt auffahren zu können gegen die klassisch-akademische Tradition, wird also das vorklassische Gallien bemüht und auf eine Ebene gestellt mit Zentralafrika und das alles gegen die Akademie. Nietzscheanisch ausgedrückt könnte man auch sagen, dass apollinisch geprägte Münzen mit schön ordentlichen Pferden in eine dionysische Kultur hineingerieten. Also so eine Polarität spielte auch bei dem Nietzsche-Leser Bataille natürlich immer eine Rolle mit. Und insofern habe ich auch den Titel gewählt, Nietzsche im Münzkabinett, weil das ist ja auch eine Folie, die dabei mitklingt. Und die apollinischen Münzen erfahren natürlich eine Umwertung, wenn sie in eine dionysische Kultur geraten, wie die Gallier es gehabt hätten. Wie wir eingangs schon sahen, ist die Geschichte der Münzen auch eine Geschichte der Umprägungen, Umwertungen und doppelbürdigen Fälschungen. Und Bataille glaubte eben dies im Münzkabinett beobachten zu können, wo ihm die Münzen als quasi ethnografische Dinge erschienen. Die imperiale, ja imperialistische Verfälschung der Verhältnisse in Gallien durch griechische Kolonialherren hätten die Gallier nämlich subversiv gewendet, indem sie die Münzen umprägten. Also die herrschende Ordnung, das ist die Falschmünzerei. Und das hat Diogenes von Sinope schon gesagt und die Gallier haben es den Griechen auch nochmal vorgemacht, indem sie ihre Münzen umprägten. So hätten sie die staatliche Ordnung Politikon Nomisma durch die Umwertung der Münze Numisma unterwandert, und zwar im Pferdebild. Bei dieser Argumentation ist Bataille nicht davor zurückgeschreckt, den Galliern völlige Unfähigkeit zum Rechnen nachzusagen. De Gallois qui ne calculaient rien. Also sie hätten nichts gerechnet. Dabei sollte allein die schlichte Tatsache Münze klar machen, dass es tauschend, also Verrechnung von etwas gegen etwas anderes gegeben hat. Schießt da ein bisschen übers Ziel hinaus. Man kann in dem Gesagten leicht einige kanonische Dinge von Batailles Obsessionen wiederfinden. Den Hang zum Dionysischen, zur Revolte, zur Subversion, kurz zu all dem, was er barock, dement und barbarisch nennt, beispielsweise das Nilpferd. Das war übrigens das Lieblingstier von Herbert Marcuse, fällt mir dabei ein. Das nur nebenbei. Also diese ist seine Strategie der Umwertung, hat Bataille im Münzkabinett erproben können und später dann sozusagen totalisiert auf anderer Ebene. Aber die erste Probe davon ist im Münzkabinett. Und das ist der erste Sinn des Ausdrucks Umwertungen des Georges Bataille. Ich komme nun zum zweiten Sinn dieses Ausdrucks, will sagen einer Umwertung von Batailles Rezeption, die ich vorschlagen möchte. Und dies auf das engste mit Batailles Vorstellungen von Räumen verknüpft. Kehren wir noch einmal zurück zu Batailles frühen Publikationen auf dem Gebiet der Münzkunde. Sie erschien in der schon genannten numismatischen Zeitschrift namens Aretus. Das Blatt war nach der griechischen Quellennymphe Aretusa benannt, deren Bild auf einigen der berühmtesten Münzen der Antike zu sehen waren, etwa der Dekadrachmum-Münze aus Syrakus. Es war 4. Jahrhundert vor Christus. Ich habe hier eine, wie ich meine, besonders schöne Prägung aus dem Münzkabinett Berlin mitgebracht. Auf der einen Seite also ein Pferdegespann, das Sie inzwischen als apollinisch erkennen. Und auf der anderen Seite schauen wir jetzt mal in der Vergrößerung an dieses Porträt der Aretusa. Und man sieht also einen Frauenkopf im Profil, der umspielt wird von Delfinen. Das ist die traditionelle Ikonografie der Quellnymphe Aretusa. Es handelt sich um eine Quellnymphe. Und die Geschichte, die dahinter steckt, ist so, dass sie von einem zudringlichen Flussgott verfolgt wurde und dann unter dem Meer hindurch floh und auf der Insel Sizilien als Quelle wieder herausbrach. Dort hat man dann ein Heiligtum und eine Münzprägeanstalt errichtet. Beides gehört oft zusammen. Münzprägungen sind oft im Tempel gewesen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und die Nymphe Aretusa ist also nicht von ungefähr auf dieser Münze abgebildet. Als Quellnymphe ist sie nämlich zugleich etwas wie eine Münzgöttin. Und man kann nicht ganz umhin dabei, an die heutigen Wassermetaphern zu denken, mit denen wir immer noch vom Geld sprechen, also Finanzquellen, Geldströme. Das ist immer noch so im Umkreis sozusagen der Quellnymphe Aretusa, die auf den Münzen abgeprägt war und die auch die numismatische Zeitschrift Aretus noch prägte, im Titelblatt, wie wir gesehen haben. Man sieht hier besonders schön auch, wie die Fische oben noch durch die Haare schwimmen. Wenn Sie mal genau hinschauen, dann sehen Sie, wie die Haare so zu Wellen werden und sehr zivilisierte auch des Ohrschmuckes dann übergeht in Haare, die was Wässriges bekommen und da schwimmen dann auch die Fische hindurch. Und dieses Durcheinander von menschlichem Profil, von göttlicher Gestalt, von tierischem Wesen, von Wasser, Luft und den Elementen, das ist natürlich alles so etwas an Sphärenvermischung, wofür ein Surrealist sich sehr begeistern konnte. Das hat man alles auf dieser einen Münze wunderschön in dieser Ausprägung, wo es immer wieder toll ist, dass so etwas vor 2.500 Jahren geprägt wurde und man kann es heute noch anschauen. Es gibt wenige Medien, die so lange eine solch lange Haltbarkeit haben. Unsere heutzutage werden immer kurzlebiger und die haben 2.500 Jahre gehalten. Das ist doch toll. Gut. Aretusa also, um es nochmal zusammenzufassen, steht für sexuelle Verfolgtheit, für Wasser und Quellen, wie auch für Münzen. Und im Namen dieser Münze wurde also auch das Fachblatt, in dem Bataille publizierte, herausgebracht. Und dort hat Bataille 5 Rezensionen, sehr gelehrte Sammelrezensionen und 2 große Überblicksartikel zur Münzkunde publiziert. Zugleich aber, und das ist nun der nächste Punkt, schrieb er an der als obszön geltenden Geschichte des Auges, die er auf Anraten seines Psychoanalytikers veröffentlichte, allerdings unter einem Pseudonym. Und ich habe jetzt mal die beiden Publikationen nebeneinander gestellt, links die numismatische Zeitschrift, rechts das Titelblatt mit einer Zeichnung von André Masson zur Geschichte des Auges. Also die Publikation Histoire de l'œil enthielt Zeichnungen von André Masson. Auch das Titelblatt wurde von ihm gestaltet. Um ein zentrales Schriftbild kreisen Imaginationen von weiblichem Geschlecht, Auge und Ei bzw. Hoden. Die Anordnung macht einen fast rokokohaften oder wenn man will jugendstilartigen Eindruck. Sie wirkt ornamental. Das Geschlecht wird hier als Ornament der Schrift in Zirkulation versetzt. Der nachfolgende Text bewegt sich dann auch wesentlich in diesen Zirkulationen und übt sich so in einer desarthaften Kombinatorik der Elemente, die hier vorne abgebildet sind. Unsere Frage aber lautet, wie verbinden sich Sexualfantasien und Münzkunde? Das geschieht in 2 Schritten. Erstens in der Umsetzung von Münzkunde in Religionswissenschaft. Zweitens durch Übertragung in eine sehr bestimmte Raumstruktur. Wir müssen an dieser Stelle bedenken, wie der Lehrstuhlvater Marcel Moos in jener Zeit hieß, wo Bataille und andere hinpilgerten, um dessen Vorlesungen zu hören. Und Marcel Moos lehrte an der École Pratique des Hautes Études und hatte dort den Lehrstuhl für Religionen der nicht zivilisierten Völker. So hieß das. Religion des peuples non civilisés. Erst Claude Lévi-Strauss hat als Nachfolger von Marcel Mauss 1924 diesen Lehrstuhl umbenannt und das hieß dann Lehrstuhl für die Religionen der schriftlosen Völker. So hieß das dann unter Lévi-Strauss. Wie auch immer, damit ist ein Horizont angedeutet für das, was hier Religionswissenschaften heißt, nämlich Ethnologie bzw. Anthropologie. Schaut man sich Batailles frühen numismatischen Beitrag zu den Münzen der Großmogule genauer an, das erschien links in der Aretus, und zwar im Verhältnis zu Haupttext und Fußnoten. Da fällt Folgendes auf. Im Haupttext wird die Religionsgeschichte einer ganzen Epoche entworfen, nämlich der Epoche der Großmogule in Nordindien. Und in Fußnoten dienen Münzkataloge als Referenzen für dieses Unternehmen. Unten Münzkataloge, oben eine ganze religionswissenschaftliche Abhandlung für eine ganze Epoche. In dieser Schichtung der Register von Haupttext und Fußnote wird eines deutlich, Batailles Übergang von den Hilfswissenschaften zu einer ethnografisch geprägten Religionswissenschaft ist durch seine Beschäftigung mit den Münzen ermöglicht worden. Die Numismatik bildet den Unterbau dieses Unternehmens. Gewiss hat er die Fußnoten später weggelassen. Meine Behauptung ist aber, dass die im Geiste immer noch da sind. Was wäre sein gesamtes späteres Werk, etwa im Collège de Sociologie, ohne jene Wende, die sich ihm durch die Numismatik erschlossen hatte? Und damit komme ich zum zweiten Punkt, zur Übertragung in eine Raumstruktur. Numismatische Gegenstände, um es nochmal zu sagen, sind klein und kostbar. Sie werden in Vitrinen und Schränken aufbewahrt. Dort lagern die Objekte, die im vorgängigen Gebrauch enthoben sind. Diese teils der Repräsentation dann dienen sollen zur Zirkulation und teils der Wissensproduktion. Dabei ist die Grundfigur entscheidend. Eingeschlossen werden, um zirkulieren zu können. In dieser doppelbürtigen Raumstruktur steckt etwas Gemeinsames von numismatischer Abhandlung und erotischer Erzählung. In der Tat verweisen die verschiedenen Textarten eine eigenartige Schnittmenge auf. Sie steckt in den Raumfantasien und erschließt sich einer topologischen Betrachtung. Hier wie dort geht es um das Trennen und Verbinden von Räumen, wie es nach Michel Serre und Claude Lévi-Strauss zur Grundlage von kultureller Praxis gehört. Und wie es sich in den Texten von Georges Bataille auf vielfach wiederkehrende Weise zeigt. Im Münzkabinett werden Dinge eingeschlossen, um in eine Ordnung des Wissens einzutreten, in der sie anders zirkulieren. Ausgeschlossen und angeschlossen zugleich. Auch in der Geschichte des Auges geht es mehrfach ums Einsperren, um angeschlossen zu sein. Das Kapitel Der normannische Schrank ist hier vor allem zu nennen. Dort entspinnt sich folgende Szene. Während einer Orgie versteckt sich das Mädchen Marcel vor zudringlichen Männern in einem Schrank. Und kurz darauf passiert Folgendes, ich zitiere Bataille, ein seltsames Wassergeräusch, dann das Erscheinen eines Rinnsals und schließlich eines Baches unter der Schranktür. Zitat Ende. Es ist, als ob der Mythos von der Nymphe Arethusa noch einmal erzählt werden sollte, als Geschichte von sexueller Zudringlichkeit, von Verschwinden und Wasserausbruch, Quellen und Quellendes überall. Im Namen der Arethusa entsteht ein Doppelbild aus Münze und Orgie, aus Panzerschrank und Kleiderschrank. Er rührt an einer Dauerfantasie des Georges Bataille, die sich an Zellen, Gruben und Höhlen aller Art entzündet. Und die Grundregel ist erstaunlich einfach. Zuerst wird etwas oder jemand eingeschlossen und dann fließen Bedeutungen oder Körpersäfte. Es war kein Zufall, dass zeitgleich zu Batailles als obszön geltender Geschichte des Auges auch numismatische Abhandlungen erschienen. Es sind Parallelaktionen im Zeichen einer Raumstruktur. Diese These lässt sich an einem Text überprüfen, den Bataille 1930 als Hommage an Pablo Picasso verfasste. Dabei ging es nicht zuletzt um Stiere. Die sind allemal eine Faszination des Surrealismus gewesen, also da kommen viele Tiere vor, wir hatten ja schon ein paar, das Nilpferd hatten wir schon, Stiere sind eine Dauerfantasie. Und der Stierkampf hatte eine besondere Note, dadurch erhalten, dass er als Nachfahre des Mithras-Kultes gedeutet wurde, also religionsgeschichtlich unterlegt war. Und noch heute kann man in spanischen Museen den Zusammenhang von Mithras-Kult und Stierkampf dargestellt finden, also ein spätantiker Kult um die Mithras, wo Stiere geopfert wurden. Das wird noch heute gern als Begründung des Stierkampfes und im Übrigen auch als Rechtfertigung des Stierkampfes geschildert. Tatsächlich sind aus dem Mithras-Kult Darstellungen dieser Art bekannt, wobei der kultische Schnitt durch die Gurgel des Tieres als Sonnenkult gedeutet wird. Und diese Deutung hat Bataille übernommen. Auf diese Dinge bezieht sich Bataille in seiner Hommage an Picasso und schreibt sichtlich fasziniert von einer religiösen Praxis, die als ein Initiationsritus mit dem Mithraskult verbunden sei. Also, Männer steigen nackt in eine Grube, die mit Hölzern zugedeckt wird. Über dieser Grube habe der Priester einem Stier die Kehle durchgeschnitten, sodass die darunter hockenden nackten Männer vom heißen Blut des brüllenden Opfertieres geduscht wurden. Bataille ist völlig begeistert. Man wird in dieser Szene unschwer eine weitere Ausformung der oben zitierten Raumstruktur wiederfinden können. Zuerst wird jemand oder etwas eingeschlossen, dann fließen Körpersäfte und Bedeutungen. Die Grube gleicht den Panzerschränken im Münzkabinett wie den Kleiderschränken und vergitterten Zellen in den obszönen Erzählungen. In der Mithrasgrube ist eine weitere Raumzelle gegeben, in der erstens Körper eingeschlossen werden und zweitens Säfte und Bedeutungen entfesselt werden. Das Dauerthema Trennen und Verbinden von Räumen ist damit auf eine sehr besondere Weise akzentuiert. Wie in jedem Initiationsritus, und darum geht es ja hier, es geht um Initiationsriten, wird eine bestehende Verbindung unterbrochen, um einen anderen Zusammenhang herzustellen. Die Theorie der Übergangsriten von Arnold Genepp, die Rite de Passage, hatte dies bereits im Jahre 1909 ins Zentrum der ethnografischen Aufmerksamkeit gerückt. Zitat: Trennung, Umwandlung, Angliederung, das sind die typischen Schritte eines Übergangsritus. Und das beantwortet nochmal auch bei Genepp die Frage darauf, was Kulturen leisten. Sie regeln die Übergänge im Leben, die Geburt, die Pubertät, die Reise, die Krankheit, den Tod, den Verkehr mit den Göttern. Dazu sind Kulturen da, das Trennen und Verbinden bei diesen Übergangssituationen zu regeln. Man braucht diesen Gedanken nur auf Bataille anzuwenden, dann wird man auf den Modus seiner Höhlenfaszinationen aufmerksam. Batailles Raumvorstellungen sind durchweg von der Situation des Eingeschlossenseins charakterisiert. Nicht von ungefähr hat er in der surrealistischen Zeitschrift Document ein Tableau abgebildet, wo man links oben das Pressefoto einer zusammengesprochenen Gefängnismauer sieht. Also ein Gefängnis bricht zusammen. Das Foto illustriert als Teil eines vierbildigen Tableaus einen lexikonartigen Beitrag von Bataille zum Thema Raum, l'espace. Und darin heißt es, der Raum sei eben sehr anders, als sich Kant das ausgedacht hätte, Form der Anschauung, oder Newton, haha, ein Containerraum, wo man alles reintun kann. Stattdessen sei der Raum ein Strolch geblieben. Ich zitiere Bataille. Leider ist der Raum ein Strolch geblieben. Und es ist schwierig aufzuzählen, was er alles so macht. Er ist unstet, wie man ein Gauner ist, zur großen Verzweiflung seines Philosophenpapas. Bataille ironisiert also philosophische Raumvorstellungen. Stattdessen will er auf etwas anderes hinaus, und ich zitiere nochmal, wie nämlich unter unseren schamhaft abgewandten Augen der Raum die unerlässliche Kontinuität bricht. Es geht also um Kontinuitätsbrüche. Das konstituiert für ihn Raum. Wo man eine Kontinuität durchbricht, da entsteht Raum. Was den Raum auszeichnen soll, ist also der Bruch, den besagte Professoren erleben würden, wenn man sie in ein Gefängnis steckte, dessen Mauern dann zusammenbrechen. Das wäre ein Raumerlebnis. Dann würden die Kerle lernen, was Raum bedeutet. Und diese Szene sieht man auf dem Foto oben links, ein Pressefoto. Insgesamt sind es vier Pressefotos, die man hier sieht. Die hat Bataille auf einer Doppelseite zusammengestellt. Das Ganze ist eine halbe Seite Text zum Thema Raum und eine Doppelseite mit vier Bildern. Das betont nochmal die enorme Bedeutung dieser Bilder. Und wir fragen uns jetzt, was hat das miteinander zu tun, was wir hier sehen? Und was sagt das über seinen kurzen Artikel zum Thema Raum? Was ist das hier? Oben links sieht man also die zusammengebrochene Gefängnismauer. Darunter einen Affen in Frauenkleidern. Oben rechts einen Initiationsritus beim Volk der Nandi. Und unten rechts einen großen Fisch bei der Jagd auf kleine Fische. Und all das illustriert das Thema Raum. Die Fische sind noch illustriert mit oder unterschrieben mit einer Bildunterschrift, die aus dem vorhergehenden Text genommen wurde. Der Raum könne zu einem Fisch werden, der einen anderen vertilgt. Und damit haben wir nun ein komplementäres Verhältnis zu dem Gefängnisbild oben. Unten rechts wird verschluckt, oben links wird ausgestoßen. So ist eine Diagonale des Tableau als strukturierende Beziehung bemerkbar. Und auch die andere Diagonale funktioniert. Das Foto unten links und das Foto oben rechts lassen sich ihrerseits so verknüpfen. Der Affe in Frauenkleidern und die Menschen in Masken bezeichnen zwei Figuren des Übergangs. Vom Tier zum Menschen, vom Menschen zum Dämon. Und dazu heißt es im vorherlaufenden Text, der Raum wird den Professor weiter schrecklich enttäuschen, wenn man sagen wird, dass er die Form eines niedrigen Initiationsritus annimmt, wie er von einigen hoffnungslos absurden Negern praktiziert wird. So steht es da und so hat es auch der Merbe Verlag nachgedruckt, ohne eine Fußnote dazu zu machen. Das ist schon heftig, ja. Dieser erstaunlich selbstherrliche Text kehrt in verkürzter Form als Bildunterschrift wieder und damit wird das Tableau plötzlich klar, wo die Diagonalen sich kreuzen. Aus der chiastischen Überkreuzung von Ausstoßen, Verschlucken einerseits und Initiationsritualen andererseits, daraus entspringt Batailles Vorstellung von Raum. Es ist ein Initiationsraum für Ausbrüche und Verschluckungen. In der Tat bin ich der Meinung, dass dieses Tableau von zentraler Bedeutung für ein Verständnis seiner Schriften ist. Von hier aus lässt sich sein gesamtes Werk aufrollen. Das ist die These. Von einem Bildtableau her die Schriften aufrollen. Dann mögen Sie fragen, geht denn das? Ja, das geht. Ich behaupte das, dass das geht. Der Raum Batailles ist ein Höhlenraum aus ineinander geschachtelten Zellen, bei denen es zu initiierenden Durchbruchserlebnissen kommt. In Gefängniszellen und Mithrasgruben, in Kleiderschränken, Panzerschränken und Augenhöhlen. Selbst die Schädelhöhle folgt dem gleichen Gesetz. Der Mensch, ich zitiere, der Mensch ist seinem Kopf entflohen wie der Verurteilte dem Gefängnis. So heißt es in dem begründenden Text für eine 1936 von Bataille herausgegebene Zeitschrift namens Acephale. Acephale heißt der Kopflose. Also noch die Schädelhöhle muss geflohen werden. Für dieses Blatt hat er ein Bild aus dem Münzkabinett entführt und auf kürzestem Wege ins surrealistische Rätselbild verwandelt. Es ist nämlich das Bild einer gnostischen Gemme, das einen kopflosen Gott zeigt. Und darüber schweben zwei, man kann es schwer erkennen, dass da noch zwei Tiergestalten angedeutet sein sollen. Unten aber ist also der Körper eines kopflosen Gottes. Und das wird von Bataille auch mal diskutiert in einem Aufsatz als gnostische Münze. Ein paar Jahre später nimmt er das und extrapoliert es zum Titelblatt der surrealistischen Zeitschrift Acephale. Ist also direkt vom Münzkabinett übersetzt in die Zeitschrift, wo es dann auf dem Titelblatt so erscheint. Normalerweise mache ich solche PowerPoint-Effekte nicht, aber hier konnte ich es mir nicht verkneifen, weil das Blatt hat eine solche Theatralik und ist leider Gottes, man muss es sagen, es ist eine der schlechtesten Zeichnungen von André Masson, der so ein begnadeter Zeichner gewesen ist, mit so einem tollen, freien Strich, den er gehabt hat, wenn er wirklich frei zeichnete. Und hier, das ist so programmatisch und so intentional und so aufgesetzt, dass es leider gar nicht so ein toller Masson ist, muss man auch mal sagen. Gut. Also hier haben wir einen doppelten Auszug aus Schädelhöhlen einerseits, darum geht es ja, und andererseits Auszug aus dem Münzkabinett in die surrealistische Zeitschrift. Haben wir es nochmal vorgeführt. Was Bataille den Professoren als Raumerfahrung zugedacht hatte, kehrt also noch im Zeichen kopfloser Götter wieder. Auch in diesem Fall sind die Höhlen an ein Denken des Raumes zurückgekoppelt. Und jede dieser Höhlen wird zum Durchgangsort eines Initiationsrituals, das in weitere Höhlen führt und so weiter ad infinitum. Hans Blumenberg hat Vorstellungen der Höhle als ambivalente Basismetapher menschlicher Selbstverständigung beschrieben. Ihr dunkler Nahraum ohne optische Kontrolle kann ebenso verheißungsvoll wie bedrohlich wirken. Er hat von Platons Höhle bis zu Wittgensteins Fliegenglas mögliche Denkräume geboten. Danach muss es nicht mehr überraschen, dass für Georges Bataille die Kunst aus einer Höhle geboren wurde. Es ist damit, glaube ich, endgültig an der Zeit, das Wort Übertretung aus seinem scheinbar evidenten Kontext von sexuellem Tabubruch zu lösen. Man lasse all die obsolet gewordenen Fantasien von Mord und sexuellem Exzess als Tabubruch, lassen wir das alles mal beiseite. Sobald man das Wort im Sinne eines Höhlenausgangs liest, gewinnt einiges im Werk Batailles an Deutlichkeit und wird verständlich, wie Numismatik und Erotik zusammenhängen. Es sind Höhlenfantasien, der in der Kreuzung von Initiationsritus einerseits und Ausbrüchen und Verschluckungen andererseits entspringen. Ihr imaginativer Ort lässt sich genau bestimmen. Es ist der Kreuzungspunkt der Diagonale in jedem Tableau, was wir gesehen haben, jedem Tableau zum Thema Raum. Unter dieser Perspektive erscheint auch das Münzkabinett als Initiationsraum für Ausbrüche, die den Autor nicht nur in neue Zeitschriftenprojekte geführt haben, sondern auch in eine Welt vor allem Münzverkehr, in die Höhlen von Lascaux. Sie sehen links das Foto Bataille in der Höhle von Lascaux, als man noch in das Original hineingehen konnte, und rechts eine Sonderausgabe der Zeitschrift Kritik vom Anfang dieses Jahres, 2013, das dem Bataille gewidmet war. Der hat die Zeitschrift immerhin begründet, die Zeitschrift Kritik, und wir zeigen sie ihn in der Höhle von Lascaux. Und wenn man dieses Foto betrachtet, nach den vorigen Überlegungen, möchte ich fast sagen, also fast möchte man meinen, er sei angekommen. Aber nur fast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Einschalten ist eine gute Idee. Ja, ganz herzlichen Dank. Mir war nicht klar, dass Münzkabinette so aufregende Orte sind, wo es dann unten rausblutet oder sowas. Es gibt sicher irgendwelche Filme, wo das dann tatsächlich passiert.
Man muss es befürchten.
ich gebe mal gerne das Wort ins Publikum. Gibt es denn Fragen, die sich hier schon einstellen?
Ja, ich war beeindruckt, was Münzen an Assoziationen literarischer und philosophischer Art auslösen. Das ist wirklich eindrucksvoll. Sie haben aber sehr mehrmals den Begriff bei Ihrer dritten Thematik da, den Begriff umprägen verwendet. Den möchte ich ganz gern erläutert haben. Was verstehen Sie darunter? Denn physikalisch ist er nicht machbar.
Ja, Sie haben völlig recht, das ist ein etwas unscharfer Begriff, also eine sozusagen umändernde Nachprägung, das wäre vielleicht der korrekte Ausdruck gewesen.
Eine andere Münze machen mit einem anderen Inhalt.
Eine so ähnliche Münze machen, die aber doch was anderes hat. Also in dem Sinne, ne? In dem Sinne. Also man prägt es neu, aber man greift das auf, aber man verändert es so, dass es gegenteilig erscheinen kann. Gestern Abend hatten wir noch schöne Beispiele dieser Art auch aus den Niederlanden, als sie noch mit den spanischen Besatzern sich herumschlugen. Da geisterten auch dort Münzen herum, auf denen revolutionäre Parolen standen. Und man also die Münze einsetzen konnte, auch um Verhältnisse umzumünzen. So, in dem Sinne.
Ja. Ich wollte fragen, ob in Bezug auf Ihre Ausführungen der Botlatsch von Relevanz ist. Weil mir erscheint die Münze als Objekt, das so quasi nicht mehr an der kapitalistischen Ordnung, die ja gegenwärtige wäre, verhaftet ist, so ein ideales Botlatsch-Objekt, weil ja der Wert der Münze monetär, also der Sammelmünze jetzt, die stillgelegt wurde, monetär eigentlich überhaupt nicht mehr zu fassen ist.
Nein.
Und vollkommen irrelevant ist. Mhm. Und Sie haben den Botlatsch aber nicht erwähnt. Nee. Aber ich vermute, dass da irgendwie, dass das von Relevanz sein könnte und wollte Sie bitten, noch etwas dazu zu sagen.
Ja, ich habe den Namen dessen, der also die große Botlatsch-Diskussion entfesselt hat, Marcel Mosen, nun mehrfach genannt. Es geht ja um seine Schrift Die Gabe, die auch Anfang der 20er dann in Paris viel diskutiert wurde und bis heute eben so ein Klassiker ist, und diese Schrift ist von größter Bedeutung für Batailles Vorstellung von Ökonomie. Und der Potschart spielt darin eine große Rolle. Wobei es dann eine gewisse Differenz gibt. Der Marcel Mauss betont immer wieder, dass er der Gag an der Gabe ist gerade und auch an der Verausgabung in der Gabe, dass sie einen Zwang zur Gegengabe beinhaltet. Sobald man etwas annimmt, ist man verpflichtet, auch zurückzugeben. Man kann nicht annehmen, ohne zurückzugeben. Und das ist also eine Zirkulation eröffnet, wo vielleicht momentan alles verbraten wird. In einem Fest wird alles verbraten, aber der Zwang zur Gegengabe ist auch damit gedacht. Und das ist etwas, was Bataille, glaube ich, nicht richtig übernommen hat, wo er den Botschafter dann in eine Ökonomie der Verausgabung macht. Die Gegengabe kommt nach meinem Eindruck nicht so stark vor. Da müsste man nochmal genau hingucken.
Aber der ideale Botlatsch, also zumindest der kriegerische, wäre ja der, der nicht erwidert werden kann. Ja, wenn ihr als meinem Häuptling sämtlichen Kriegern den Kopf abgeschlagen, sprich sie acephal gemacht habt und mein Gegenüber dem nichts entgegenzusetzen hat, dann war es das, oder?
Man kann natürlich, wenn man eine Zivilisation schließt, einfach ausrottet, dann war es das, ja. Dann war es das. Und dann gibt es auch keinen symbolischen Tausch mehr und keine Wiederkehr auf anderer Ebene. Natürlich, das kann man tun. Und das ist ja auch geschehen. Aber ich habe deshalb auch das Wort nicht benutzt, weil es tatsächlich sich reibt mit den numismatischen Arbeiten von Bataille früh. Es ist völlig richtig, dass wenn man über Batailles Ökonomie und seine späteren Schriften zur Ökonomie nachdenkt, und die sind ja stark rezipiert worden im Unterschied zu seinen numismatischen Abhandlungen, dann kommt man da drauf. Und ich möchte wirklich vorschlagen, den Marcel Mauss Text wirklich mal daneben zu lesen und die zusammenzulesen, wo das funktioniert und wo es sich beißt, wo er auch was anderes draus macht. Ne? Er bietet das ja nicht einfach nach, was der Marcel Mauss vorgegeben hatte. Ne? Also das ist ein spannender Punkt, auf zweifellos. Und ich habe den in gewisser Weise vermieden, den Ausdruck, weil ich gerne im Münzkabinett bleiben wollte.
Aber vielleicht ist in dem Zusammenhang gar nicht der Potlatsch das Zentrale, sondern Gewalt und Krieg. Kann man dazu auch was sagen? Eben Gewaltfantasien.
Gewaltfantasien?
Und im Münzkabinett, wie passt das zusammen?
Ich meine, man hat lauter Generäle und Schlachtmeister und so abgebildet dort. Und vieles dient ja auch der Repräsentation von Kriegshelden, und man sieht also in den römischen Münzen häufig dann eben den erfolgreichen Feldherr, der so und so viele Leute umgebracht hat, das ist dann eben gut. Ne? Man kriegt eine Münze geprägt oder auch eine Medaille. Es ist häufig in Münzkabinetten schwer zu klären sogar, was eine Münze ist und was eine Medaille ist. Und in welchen Zusammenhängen das überhaupt zirkuliert hat. Was wirklich als Geldwert eingesetzt wurde und was sozusagen als Medaille geprägt wurde, um ein bestimmtes Ereignis festzuhalten und gar nicht in Kauf und Verkauf einging, so etwas. Ne? Aber das ist natürlich ständig, ist davon berührt, auch es hat auch natürlich Münzsammlungen selbst haben auch zu Plünderungen und also etwas hervorgerufen. Also das durchkreuzt sich auf vielfache Weise mit der Kriegsgeschichte auch, die also im Münzkabinett auf viele Weise vertreten ist.
Ja, zumal das ja, also eine der Geschichten der Entstehung des Geldes hat direkt mit Krieg zu tun, nämlich Münzprägung als eine Methode, die Soldatenheere zu stabilisieren, weil sonst sind die auf Kriegszug überall eingefallen und haben sich einfach genommen, was sie wollten. Und es gibt eine Theorie, die meint, Geldausgabe hat auch damit zu tun, dass man diese plündernden und mordenden Heere irgendwie unter Staatsgewalt bringen konnte.
Mhm. So. Ja, und.
Ja,
also ja, und beim römischen Heer war es ja zeitweilig so, dass wenn man denen nicht genug Salär zahlen konnte, dann haben die auch Salz dafür bekommen. Daher kommt der Ausdruck Salär von Zahle. Und also im Englischen auch der Sale. Das Salz steckt tatsächlich noch dahinter. Das ist gar kein dummer Witz von Salz und Sale, sondern. Das hat noch damit zu tun, dass die Legionäre manchmal mit Salz abgegolten wurden, wenn nicht genug Geld da war. Und also das Geld bezieht vielfach seine Namensgebung her aus solchen Zusammenhängen noch. Also hier ist das Salz, aber ansonsten auch Tierisches steckt tatsächlich auch viel drin. Die Pecunia, das Pecuniäre, auch das kommt aus dem Lateinischen, das Vieh. Geld als Substitut für Tieropfer, oder auch für Tiergaben, die man brachte. Und daran wird sich natürlich vor allen Dingen eine religionswissenschaftliche Theorie des Geldes hängen und das Geld begreifen wollen als Abstraktion von Opferritualen. Und den ersten Tauschverkehr mit Münzen gar nicht innerhalb der Gesellschaft der Menschen anzusiedeln, sondern zwischen Menschen und Göttern. Die Zirkulation sei kulturstiftend. Das gibt es als ausgearbeitete Theorie etwa bei Horst Konitzky eine religionswissenschaftliche Theorie des Geldes, und das ist auch in den 20er Jahren schon gewesen. Und in dem Zusammenhang ist es ganz spannend, auch den Bataille zu lesen, so eine religionswissenschaftliche Theorie des Geldes, die mit Opferkulten verknüpft ist, mit Tieropfern, mit Naturverdrängung und all solchen Theoremen, dann plötzlich daraus eine Vorstellung von der Entstehung von Geld zu gewinnen.
Ich habe gestern auch gelernt, dass der Obolus der Spieß war, an dem das Opfertier gegrillt wurde.
Ja. Die Namen verweisen noch in diese Sphären zurück. Und in Rom war es ja auch tatsächlich so, dass die Münze war im Juno-Tempel. Also die Göttin Juno, in deren Tempel wurden die Münze geprägt. Das war die Moneta, und da haben wir heute noch die Moneten her und das Money. Also da sprachlich ist da sehr vieles festgehalten. Und auch da ist es kein Zufall, dass es wieder eine weibliche Göttin ist. Es sind vorzugsweise eben wie die Arethusa oder auch die Kybele im älteren Griechenland, sind es weibliche Göttinnen, die mit Münzen und zugleich mit dem Element Wasser verknüpft sind. Das ist auch ganz eigentümlich.
Ich würde ganz gern nochmal fragen, was für Auswirkungen sozusagen auch im Kreis der Surrealisten bei den anderen Autoren vielleicht durchschimmert von dem, was du angespielt hast. Denn diese dunklen Räume zum Beispiel, die haben ja einige fasziniert zu der Zeit mit Tieren. Ja, also Caillois ist der Theoretiker, der sich wirklich dem dunklen Raum dann widmet und der Unheimlichkeit und der Nichtfassbarkeit, diese merkwürdige Raumtheorie entwickelt hat, wo dann diese Höhle fast zum Uterus wird zum Beispiel, also wo man
mindestens,
genau. Und bei Lacan taucht das auch wieder auf, wo er sich auf die Höhlentexte von Bataille bezieht und wo ihm da dieses Rieseninsekt entgegentritt im Angstseminar oder in L'Identification. Wahrscheinlich auch diese Doppeldeutigkeit von Festhalten und Wegschwimmen sozusagen eine ganz zentrale Funktion hat. Also es wäre sicher spannend, in der Hinsicht nochmal alle anderen im Umkreis zu sehen, ob wir das vielleicht ja stärker schon im Mittelpunkt des Blicks war als heute durch diese Foucault-Richtung.
Ja, absolut richtig. Ja, und ich muss vielleicht noch was zu dem Foucault sagen. Der Text ist ja vielfach gelesen worden, um sich Bataille zu eröffnen. Und der hat was sehr Auffälliges, findet sich in seinen Schriften zur Literatur. In den anderen Texten, die unter dem Titel Schriften zur Literatur versammelt sind, da benutzt er eine eigene Begrifflichkeit, um die Vorstellung von Autoren zu beschreiben. Nur in dem Text von Bataille benutzt er Batailles eigene Begrifflichkeiten, um Bataille zu beschreiben. Und das finde ich ganz auffällig, dass er durch die Maske von Bataille über Bataille spricht. Da kann man sich schon wundern. Also die Distanz ist schon ganz, ganz draußen. Dazu gibt es verschiedene, Miriam Schaub hat dazu eine ganz steile These, warum der durch die Maske Bataille spricht. Nämlich mit Batailles Begriffen über Bataille. Das funktioniert natürlich wunderbar gut, aber erklärt dann irgendwie auch sehr wenig. Es verführt eigentlich nur zu Bataille. Und dieser Text hat auch was sehr Verführerisches gehabt. Und Miriam Schaub, ihres Zeichens Kulturwissenschaftlerin in Hamburg, war der Meinung, das sei an jemanden, an einen bestimmten Adressaten gerichtet gewesen, einen jungen Mann in Paris. Und darum würden bis heute alle jungen Männer um den Matthes und Seitz Verlag herum darauf fliegen und sich angesprochen fühlen.
Noch weitere Kommentare, Meldungen, Nachfragen, jegliche Art? Das Mikro kommt schon hin.
Ich interessiere mich immer noch für die Köpfe und also genau, eine Münze hat ja immer Zahl oder Kopf. Ja. Und irgendwann war der Kopf, aber nicht mehr der Kopf. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie wissen, wie es kommt, dass die Köpfe nicht mehr die Köpfe sind, aber immer noch als solche bezeichnet werden.
Woran denken Sie da jetzt genau?
Naja, man sagt, also eine Münze hat einen Kopf und dann ist es aber zum Beispiel ein Edelweiß oder
ja,
so. Also kein Porträt dezidiert.
Also das Gegenteil von Zahl sagt man Kopf, auch wenn da kein Kopf mehr abgebildet ist. Ne?
Ja.
Ja, das ist so ein traditioneller Sprachgebrauch, der sich da gehalten hat, weil typischerweise war häufig eben ein Kopf.
Aber haben Sie ja Idee, wie sich das über die Ablösung der Motive erhalten hat, als Begriff Bequemlichkeit oder weil sich es eingeschlossen hat?
Das ist nun auch, die Frage, die Sie stellen, hängt sehr an der deutschen Sprache. Ne? Was sagt man im Französischen zu den beiden Seiten der Münze? Ob man da auch die Metaphorik des Kopfes drin hat, weiß ich jetzt im Augenblick. Kann das jemand sagen? Bin ich im Augenblick gerade so? Ja, ich meine, und da hat man den Kopf gar nicht drin. Also, ist vielleicht eine Verführung der deutschen Sprache. Und aber wenn ich nur noch mal eins hinzufügen darf, also das, was ich jetzt heute Abend durchaus als Denkexperiment vorgeführt habe, steht durchaus im Zusammenhang von einem größeren Projekt, an dem ich auf verschiedenen Baustellen gerade so beschäftigt bin. Und das ist wirklich das schlichte, einfache Theorem von Trennen und Verbinden. Und wenn man sich darauf einlässt, dann kommt man auf ganz vielen Terrains in Zusammenhänge hinein, wo das unglaublich funktioniert und Zusammenhänge erschließt und eröffnet, dass ich selber ganz überrascht bin. Es klingt so total einfach, Trennen und Verbinden. Und ich bin darauf gekommen, durch eine Äußerung tatsächlich aus der Ethnographie von, also wo Lévi-Strauss und Michel Serre sich mal unterhalten. Da hatte der Lévi-Strauss ein Seminar zum Thema Identität gemacht. Da waren viele eingeladen, auch Michel Serre. Und dann sind unterhalten Serre und Lévi-Strauss sich und in dem Protokoll dieser Debatte sagt dann Lévi-Strauss, also er ist ganz begeistert, was der Serre eben gesagt hat, nämlich Aufgabe der Kultur sei es, Räume zu trennen und zu verbinden, weil er sei absolut derselben Meinung und der Mythos würde auch nichts anderes tun, als Räume zu trennen und zu verbinden. Das sei alles, was der Mythos tut, das ist alles, was eine Kultur tut. Und davon, da bewegt sich das, was Kulturen leisten. So, das ist die strukturalistische Auskunft, die durch Poststrukturalismus ein bisschen überwachsen worden ist und die ich gerne mal stark machen würde. Ich glaube, da steckt noch was drin.
Ja, die Münze ist ja auch als materielles Objekt in der Hinsicht sehr auskunftsfreudig, weil die eben die zwei Seiten hat.
Ja, natürlich.
Also ist was verbunden und getrennt gleichzeitig. Also auch von daher ist die Münze ja schon ein tolles Objekt, genau so eine Kulturtheorie.
Und darum auch übrigens wegen dieser Zweiseitigkeit so ein Problem bei der jetzigen Digitalisierung der Sammlungen. Die sind alle jetzt dabei, ihre Sammlung zu digitalisieren. In Berlin sind sie im Münzkabinett schon ziemlich weit. In Paris haben sie jetzt angefangen. Da stehen die ersten Dutzend Münzen draußen. Und man muss die ja von beiden Seiten sehen können. Und dann teils in Berlin haben sie was, wo man draufklicken kann, dann dreht sich die Münze um. Das ist natürlich schon aufwendig. Banal ist es, einfach vorne und rückwärts nebeneinander abzubilden. Aber das ist banal. Und also da stricken jetzt ganz viele dran. Man muss sich entscheiden, wie man das macht. Mhm.
Auch noch eine ganz banale Frage zu den Räumen oder zum Raum des Münzkabinetts, weil ich gemerkt habe, dass ich das total schön und überzeugend finde, sich Partei von dieser Raummetaphorik hier anzugucken und das zu verbinden. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung, glaube ich, wie die Arbeit und auch sowas wie Choreografie von Wegen oder so im Münzkabinett wohl wirklich aussieht. Also wie viel da mit den Mythen hinter den Münzen erarbeitet wird oder wie viel zwischen Vitrinen rumgegangen wird, auch sowas wie wie viele Jahre Partei in dem Münzkabinett gearbeitet hat. Also ist es was sehr Bürokratisches, wie es irgendwie einerseits auch klingt, oder was auch ganz Überbordendes, Überschreitendes für die Beschäftigung mit Mythen und den Geschichten hinter den Münzen?
Also es ist zunächst mal etwas, wenn man numismatisch arbeitet, was enorm viel mit Listen zu tun hat. Ewig lange Listen von Fundort, Datierung, Entzifferung, was gleich draufsteht, das Motiv benannt, was zu sehen ist, und das dann in Listen ordnen und versuchen zu gruppieren vielleicht und zu klassifizieren. Und also man hat sehr viel mit Listen zu tun und mit Katalogisierungen von Sachen. Das ist eine Hauptarbeit, das Auflisten und Katalogisieren. Und das ist eine sehr penible Arbeit. Wenn eine Münze gefunden wird, dann muss sie zuerst mal gereinigt werden, dann muss sie gewogen werden. Das sind die ersten Schritte. Das Wiegen lässt nämlich auch darüber feststellen, ob es echt ist oder nicht. Weil am Gewicht kann man die Echtheit einer Münze auch feststellen. Und dann wird sie gemessen und dann geht das in diese Auflistung und Katalogisierung über. Und das ist alles ziemlich trockenes Brot, kann man so sagen. Verlangt aber zugleich ein sehr spezialisiertes Auge und sehr viel Detailkenntnis. Und hat schon zu überraschenden Platzierungsfragen etwa beigetragen, wenn Archäologen was finden und wissen nicht, wann ist das. Und dann kommt der Münzkundler und sagt, das ist eine Münze von dann und dann da und so. Und dann ist das für die Archäologen also Gold wert, diese Auskunft. Ne? Also insofern kann das sehr wichtig sein.
Und, wir haben doch gestern auch gelernt, dass Numismatiker gar nicht so viel mit Münzen, sondern mit Münzkatalogen zu tun haben.
Mit Münzkatalogen, ja, so. Absolut, ja. Und also das ist ein recht trockenes Geschäft. Und ich meine erste Erfahrung im Münzkabinett, wo ich aus kunstgeschichtlicher Neugier hineingegangen bin in Berlin, da war die erste Erfahrung vorher wirklich vor einer Schranke zu stehen. Man muss erst läuten, dann wird man durchs Video angeschaut und dann, wenn man halbwegs koscher aussieht, wird man reingelassen. Und dann steht man vor einer Schranke und man wird sofort identifiziert als jemand, der nicht so richtig zu dem Club dazugehört. Es sitzen ein paar Spezialisten da, die auch gleich wissen, Also der gehört nicht dazu. Und dann muss man was fragen, ob man was bestellen kann. Und dann wird das aus dem, wenn ja, und nachdem man seinen Ausweis abgegeben hat, wird das dann aus dem Hinterraum geholt. Selbst Aufsätze auch. Ne? Und bei mir war der erste Gang, da kann ich vielleicht auch gerade nochmal zeigen, eine mit bunte Medaille des Michelangelo anzuschauen. Das hatte mich kunsthistorisch interessiert. Und das als Michelangelo, kurz vor seinem Tod, als er über 80 ist, ist ihm eine Medaille geprägt worden, wo man vorne sein Porträt hat. Und dann in Einverständnis mit ihm auf der Rückseite ein Blinder, der von einem Hund begleitet wird. So liest man von Giorgio Vasari. Und das hat mich sehr frappiert und ich habe mich gefragt, wieso lässt Michelangelo auf der Rückseite einen Blinden darstellen, der von einem Hund geführt wird. Ne? Spielt zusammen mit einigen seiner Sonetten, wo es auch heißt, die Welt ist blind. Blindheit ist für diesen Künstler durchaus ein Topos, der wichtig ist. Und auch hier auf der Medaille, da bin ich ins Münzkabinett und habe mir das angeschaut und da fand ich dann auch Aufsätze dazu. Und zwar hervorragend tolle ikonografische und numismatische Aufsätze, wo ich ganz begeistert war, wie diese Münze, diese Medaille sich erschloss. Aber wenn Sie nach der ersten Erfahrung fragen, um sich sowas vorlegen zu lassen, man steht vor der Schranke. Trennen und verbinden, ja.
Gut, ganz herzlichen Dank. Travigo, wollen Sie denn mal auch was sagen? Oder sonst sage ich einfach mal Hallo und ganz herzlichen Dank. Insofern tausend Dank für diesen ersten Vortrag in einer Reihe von hoffentlich genauso seltsamen und aufregenden Vorträgen. Der Titel des nächsten Vortrags klingt ähnlich, klingt auch so realistisch, finde ich. Ulrike Bergermann am 26.11. mit dem Titel Knoten in Ketten, Latours Fotos am Dschungelrand. Surrealistisch würde ich sagen, Knoten in Ketten. Es gibt jetzt noch ein bisschen Wein und Oliven und Sie sind herzlichst eingeladen, uns zu joinen und vielleicht noch weitere neugierige Fragen nach Blinden, Hunden, Affen, whatever zu stellen.
Nils Pferde.
Nils Pferde. Dankeschön.